liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines evangelischen Pfarrers in der genauen Definition evangelisch AB für deutsche Zuhörer, also ein Lutheraner. Meine Lieben, ich möchte Sie bitten, mir Fragen zu schicken. Ganz einfache Fragen und trauen Sie sie. Ich habe nämlich eine unglaublich geniale E-Mail bekommen mit einer ganz großen Frage und werde Ihnen das dann gleich vorlesen. Das Entscheidende daran ist was anderes. Das Entscheidende daran ist die Tatsache, dass der nette Hörer sich, glaube ich, 15 Mal entschuldigt, dass er diese Frage überhaupt stellt und dann sagt er nur dreimal, dass er nicht meinen Glauben angreifen will und so weiter und so fort. Meine Lieben, es wird Ihnen mit Sicherheit nicht gelingen, durch irgendeine Frage meinen Glauben anzugreifen oder gar irgendwie zu erschüttern oder sonst was. Und Sie werden es auch nicht zusammenbringen, wenn Sie nicht Theologie studiert haben, Fragen zu stellen, die auch nur ansatzweise irgendwie ketzerisch werden. Im Theologiestudium lernt man natürlich auch ketzerische Fragen zu stellen. Musst ja kennen und du musst da die Antwort selber arbeiten dazu, aus dem einfachen Grund, die können die ja nicht als Pfarrer dann in die Welt loslassen und der Erste kommt vorbei, sagt irgendein Blödsinn und du bist Schmähstaat. Also für Nicht-Wiener jetzt, weißt nicht, was du antworten sollst. Aber kommen wir jetzt zu dieser Frage. Ich darf das ausnahmsweise wirklich wortwörtlich vorlesen. Der nette Mann schreibt: Also da zum Beispiel eine Sache, die leuchtet mir absolut nicht ein, aber sie scheint doch sehr zentral zu sein. Wenn Gott die Menschen von allen Sünden erlösen will, wieso dann diese komplizierte Prozedur mit Inkarnation und Sterben am Kreuz? Wieso tut das nicht einfach? Ich vergebe euch alle Sünden, fertig, passt. Muss er denn seinen Sohn opfern, um sich selbst zu überzeugen? Das ist doch nicht logisch und auch ziemlich archaisch, oder? Okay, eine ganz einfache, ganz wunderbare Frage, die, und jetzt wird es wesentlich, jetzt wirklich zum theologischen Freitag kehrt. Weil es nämlich einmal endlich erklärt, wo es Theologie überhaupt ist. Man muss zwei Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene ist die Ebene der Kreuzigung und Auferstehung. Okay? Das ist jetzt einfach so und das haben wir. Das lesen wir in der Bibel, kann man auch sehr gespannt spannende Sachen machen, zum Beispiel nur den Auferstehungsbericht lesen in der Reihenfolge der Evangelien, also in der historischen Reihenfolge, da merkst du, dass die Frauen immer mehr draus verschwinden und der Petrus immer wichtiger wird. Aber das ist jetzt nur eine kleine Bemerkung, dass man natürlich auch am Historischen mal wirklich arbeiten muss. Und dann habe ich das. Und dann habe ich so eine Aussage, das ist unsere Erlösung. Aus. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Aha, wieso? Und jetzt die Frage, aha, wieso, muss man jetzt klären. Also wenn man jetzt einmal glaubt, dass Gott mich erlöst hat, also mit allen Implikationen, die jetzt unglaublich wichtig sind, zum Beispiel der grundsätzlichen Selbstannahme, als Lebewesen, das überhaupt erlösungsbedürftig ist, dort scheidet sich ja. Also es gibt keinen Menschen, der einen Funkenglauben haben kann, wenn er nicht dieses Grundgespür dafür hat, dass er Erlösung braucht. Das ist einfach wirklich die Voraussetzung. Ohne dem geht das mir überhaupt nicht. Dann musst du, ich meine jetzt Sie, die jetzt gerade zuhören, als Mensch dort, wo Sie gerade sind, wie Sie gerade leben, in Ihrer Zeit und so weiter und so fort, eine Antwort geben, die Sie verstehen können. Theologie handelt davon, wie kann ich eine Wahrheit in meiner Zeit verstehen? Was ich jetzt glaube, was dem sehr netten Briefschreiber, E-Mail-Schreiber jetzt so irrsinnig wurmt, ist, dass er höchstwahrscheinlich im Religionsunterricht irgendwelche Antworten gelernt hat, die einfach nicht mehr in die Zeit hineinpassen. Und jetzt droht die theologische Katastrophe. Man glaubt, weil man irgendwie in der Theologiegeschichte eine Antwort gelernt hat, die einmal gestimmt hat, also für die Leute damals gestimmt hat, muss die auch jetzt stimmen. Man merkt natürlich, dass die nicht stimmt und sagt drauf, das Ganze ist ein Blödsinn. Also machen wir einen ganz kurzen Blick in die Interpretationsgeschichte von Kreuz und Auferstehung. In einer Phase, wo die Theologie wirklich sowas von am Boden war, das kannst du gar nicht vorstellen, hat man leider, also man nicht, sondern die weißen Europäer, Amerika entdeckt. Daraufhin haben gerade die Spanier, zuerst geht es ja ums lateinamerikanische, also Mittel-Südamerika, da die Schiffe hinübergeschickt, die haben dann die ganzen Indianer versklavt, ausgebeutet, umgebracht, bestohlen und so weiter und so fort. Und christlich gemacht haben sie es auch noch. Jetzt stand dort der Mönch und hat denen was erzählt, ja, Gott opfert seinen Sohn für unsere Sünden. Er vergießt sein Blut und dieses Blut wascht dann um meine Sünden weg. Okay? Daraufhin haben die Indianer alle gekotzt vor Anwiderung, aus dem einfachen Grund, weil es dürfen sie nicht vergessen, die allermeisten dieser Völker, indianischen Völker, hatten gerade das Menschenopfer hinter sich gebracht. Jetzt kommt einer daher und behauptet, er war's alles besser, und die haben sich natürlich sofort nur einfach an Menschenopfer erinnert gefühlt, was ja die Azteken zum Beispiel gerade noch durchzogen haben bis zum geht nicht mehr. Und haben gesagt, sowas Widerliches, ja, was seid ihr denn für barbarische, weiße, ungewaschene Dreckschweine, dass ihr uns an Gott einreden wollt, der irgendwie seinen eigenen Burm auch noch, das war jetzt im heidnischen Kontext kein Problem zu verstehen, das gehört da auch Kinder haben, umbringt. Okay? Für einen Spanier der damaligen Zeit war das die Erklärung schlechthin, das hat er kapiert, das hat passt, und das hat dann, und jetzt kommt das Entscheidende, ganz vieles an seelisch Guten ausgelöst. Das heißt, du kannst nicht eine Interpretation des Kreuzesgeschehens nehmen und das einfach in eine andere Zeit, andere Kultur, bla bla bla, hinversetzen und erwarten, dass das dort irgendwie verstanden wird oder auch nur ansatzweise Wahrheit wäre. Wahrheit ist ein einziges. Gott liebt uns, Gott erlöst uns. Wenn Sie sich vielleicht wundern, warum ich so oft und so gerne in meinem Podcast passt, sagt irgendwas, Geschichte und so weiter und so fort, irgendwer tut irgendwas und dann passt das, dann ist das natürlich die Grundaussage meiner Theologie. Natürlich sagt Gott einfach passt. Und er sagt es nicht nur zu den Menschen, er sagt es zu allem, was so umwuselt und kriecht und fleucht und so weiter und so fort, was so vor sich hin wächst, so grünlich und überhaupt zur ganzen Schöpfung, sagt Gott nach meiner felsenfesten Überzeugung natürlich passt. Nur, das hilft uns nichts. Weil wenn Gott da oben sich so passt, dann weiß ich das nicht. Also, macht Gott jetzt was irrsinnig Geschicktes? Und eins können wir uns klar sein, Gott ist gescheit. Also, das richtig Gescheite ist wirklich richtig geschickt. Und inszeniert jetzt etwas. Und diese Inszenierung ist so absolut genial, dass zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Kulturen, unter allen, überhaupt allem und so weiter und so fort, die Leute davon berührt werden und ein eigenes Verständnis aufbauen. Also der Spanier hatte ein Verständnis, das auch mir irrsinnig widerlich erscheint, nebenbei bemerkt, und der Indianer hat gesagt, das ist einfach nur zum Kotzen. Das heißt, wir werden dauernd zur Theologie getrieben, mit Herz, mit Hirn, mit Seele, zu erkennen, zu verstehen, uns ein Verständnis auch zurechtzubasteln, auf allen Ebenen zu überprüfen, und dann passiert was Tolles. Also, das war jetzt das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, sicherlich im biblischen Kontext extrem wichtig ist gerade nicht die Opfergeschichte, sondern der Protest gegen das Opfer. Natürlich hat dieser Jesus etwas mit einem Sündenlamm zu tun. Aber Sündenböcke soll es eben keine geben. Du kannst natürlich hingehen und sagen, die ganze Geschichte Jesu, der Kreuzigung und so, vor allen Dingen und Auferstehungskeit, immer beides zusammen, ist der absolute, totale Protest gegen jede Sündenbockhandlung. Wenn ich jetzt weiterdenke zum Thema Sünde, dann bedeutet das, ich kann, nicht nur, ich muss zu meinen Sünden stehen, weil wenn ich das nicht tue, hole ich sofort einen Sündenbock. Sehen Sie? Völlig andere Interpretation. Hier wird plötzlich nicht das Lamm Gottes geopfert, im Sinn so richtig archaisch umbringt ein Niedermetzel, sondern hier habe ich eine Kritik daran. Okay? Ich kann auf das Blut Christi blicken und jetzt sagen, das wäscht mich rein von Sünden, dann bin ich wieder so in der alten Blutspritz-Opfergeschichte drinnen, die ich für hochgefährlich halte, weil solche Leute immer anfangen, gleich mal irgendwen anderen auch noch zu opfern. Das, wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich weiter. Oder ich sage, das sind die Ströme des Lebens. Blut ist einfach immer auch Leben. Klar. Okay? Das sind die Ströme des Lebens. Aus dem, der zirkt den Tod eine, wie ein Magnet saugt er die Eisenpfeilspäne an, zirkt den Tod eine und strömt jetzt in die Welt hinaus gleichzeitig das Leben. Na? Okay? Das ist auch Karfreitag. Karfreitag, das ist unglaublich viel. Jetzt erzähle ich nur eine ganz geile Geschichte, die hat mich immer absolut fasziniert. Wir gehen jetzt so circa 900 Jahre zurück und stehen irgendwo in der Pampa im Mittelalter, und zwar im hohen Mittelalter, und stehen da und dann reitet ein Ritter vorbei, der also irrsinnig toll gerüstet ist und anzogen ist und sonst was, und der reitet da gerade zu einem anderen Ritter und die zwei prügeln sich jetzt. Sie halten ein Turnier, weil der eine die Ehre des anderen verletzt hat. Und die hauen da so aufeinander ein, da gibt es einen Schiedsrichter dabei und der sagt dann, gut, der hat jetzt gewonnen, der andere muss sich bei dem entschuldigen, sagen, ich, tut mir leid. Und dann sagt der eine, passt, ich habe jetzt meine Genugtuung, meine Satisfaktion bekommen. In diesem ganzen Vorhang gibt es ein Wort, witzigerweise nicht, dieses Wort lautet Gnade. Liebe auch nicht, ist eh wurscht, in der damaligen Zeit sowieso, aber Gnade gibt's nicht. Und das ist eine ziemlich blöde Sache, weil Gnade gibt's zum Beispiel im hohen Mittelalter überhaupt nur als Ruf eines Bauern, der gerade von einem wunderbar gerüsteten Ritter niedergemetzelt wird. Deswegen war man der damaligen Ansicht, dass Gnade ein Wort ist, das überhaupt nur zu Weicheiern kehrt und zu Bauern. Und jetzt hatten alle ein irrsinniges Problem, sind rumgerannt und gesagt, das kehrt so gut, gnädig, liebevoll, ist ein Schaß. Was ist denn das? Ja, Bauer, das ist ja uninteressant. Wir leben in einer Rittergesellschaft, da geht's um Ehre, da geht's um Wiederherstellung der Ehre, da geht's um Satisfaktion, da, nicht? Und das nächste Duell passt schon. Jetzt gehen wir nach England, besser gesagt nach Canterbury. Dort sitzt ein ganz genialer Mensch, der Anselm. Dann Anselm geht das alles irrsinnig auf die Nerven, aber er hat eine geile Idee, und die Idee ist, er wird jetzt diesen ganzen Saufbolden, die sich gegenseitig dauernd prügeln und irrsinnig gern Bauern umbringen, die Gnade Gottes so erklären, dass er das Wort Gnade nie verwendet. Ein tolles System bastelt er, das ist die Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury, die besteht darin, dass Gott beleidigt ist, weil die Menschen seine Befehle ist gleich Gebote, nicht einhalten. Daraufhin müsste er jetzt eigentlich, weil wir leben in einer höfischen Gesellschaft, alle Bösen, die nicht auf ihn gehorchen, weil er ist der König, niedermetzeln. Das will er jetzt nicht und jetzt muss er ein Duell machen. Aber wie? Wer soll für seine Ehre streiten? Wer soll für die Ehre Gottes streiten? Verstehst, jetzt hast du also wirklich so den Ritter und den Schleier vom Burgfräulein und so weiter und so fort und so weiter. Und der schafft das dann drauf, das Ganze tut hinzutragen am Schluss, dass Jesus ist ja auch Gott und Gott gibt Gott Satisfaktion und damit passt es wieder. Würden wir heute, stehen wir fasziniert davor, denken Sie, die Gnadenlehre Anselm von Canterbury ist unfassbar, sie ist in sich völlig logisch, sie ist nur nach heutigem Verständnis sowas von abgedreht, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, aber sie hat gezogen. Die Leute sind durch schon gesagt, jo, jetzt kapieren wir das endlich, Gott ist kein Weichei. Das ist kein Bauer, den wir mit heruntergelassenen Hosen erwischt haben, der dann um Gnade fleht. Das ist ein ordentlicher Typ, verstehst? Der ist beleidigt, der sucht Satisfaktion und so weiter und so fort. Klar, die Leute haben's kapiert in der Zeit. Meine Lieben, worauf ich hinaus will, ist, es gibt ein Faktum. Gott liebt uns, Gott befreit uns. Zweites Faktum, er inszeniert etwas Geniales, das zu allen Zeiten für alle Menschen verständlich ist. Nur, der Modus des Verstehens muss sich immer wieder ändern. Und ihr könnt und dürft niemals damit ruhen, dass ihr euch ausredet, dass sich irgendeiner, wo es erzählt hat, wo es vor 200 Jahren, 300 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren passt hat. Und das ist halt ein Blödsinn. Natürlich ist es ein Blödsinn. Unser menschliches Verständnis ist immer ein schwaches und gebrochenes. Und doch, wenn wir uns anstrengen, eines in der Zeit Passendes und Hinreichendes, das dazu führt, dass auch was Gutes in die Welt kommt. Denn die Rechtfertigungslehre des Anselm hat witzigerweise bewirkt, dass, und das heißt das ganz Witzige dran, man den ganzen Rittern, die dauernd irgendwelche Bauern erschlagen haben, durchaus erklären konnte, dass es jetzt an der Zeit ist, die Befehle des großen Königs anzunehmen und zum Beispiel keine Bauern mehr zu erschlagen. Okay, keine schlechte Sache. Eine hervorragende Sache. Es wird immer unglaublich Gutes aus der Theologie herauskommen, wenn sie in der Zeit drinnen ist. Deswegen, meine Lieben, treibt Theologie, stellt in Frage, sucht Lösungen, sucht Dinge, die wirklich zu dem wunderbaren Geschenk der Karwoche, des Kreuzes passen. Denn das Geschenk ist nicht so sehr, dass wir erlöst sind, sondern dass wir es allen Ernstes verstehen können, dass wir es allen Ernstes glauben können, dass wir dann wirklich irgendwann einmal dieses Bast Gottes hören können. Einen wunderschönen, gesegneten Freitag.